ARD Sounds.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und an meiner Seite wie immer die Chefreporterin des Fokus-Magazins, Anja Meyer.
Hallo, Malte.
Anja, bevor wir am Ende nochmal auf unsere letzte Ausgabe schauen, da gab es jede Menge Reaktionen auf die Thesen von Professor Christian Stecker, dass wir bzw. die Parteien sich schleunigst mal aus dem, wie er es nennt, Koalitionskorsett verabschieden und auf flexible Mehrheiten setzen sollten. Kann man nochmal nachhören, überall wo es Podcasts gibt. Das aber wie gesagt am Ende. Jetzt müssen wir erstmal auf das schauen, was da gestern in Baden-Württemberg passiert ist und was vom Leben bei uns im Osten wohl kaum weiter entfernt sein könnte, als es denn tatsächlich ist, oder? Also die Grünen auf Platz 1, knapp über 30%, da kriegen ja manche Pickel, wenn man hier aufs Land geht.
Ja, das ist sozusagen fremde Welt, Ausland, gewissermaßen westliches Ausland. Das ist echt, fühlt sich hier sehr seltsam an, das stimmt, ja.
Jetzt kommt zwar in 14 Tagen noch die Wahl in Rheinland-Pfalz, da muss dieses Mal die SPD die Staatskanzlei in Mainz verteidigen, aber dann wird es ja ernst, Anfang September Sachsen-Anhalt, 14 Tage später Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. In beiden erstgenannten Bundesländern nimmt die AfD Anlauf auf den Posten des Ministerpräsidenten, in Berlin dann die Linkspartei oder wie wir aus Bayern sagen, die Kommunisten. Was also kann man von diesem ersten Stimmungstest denn lernen in Baden-Württemberg? Welche Konsequenzen für Strategien, Personen könnten die Ergebnisse auch bei uns im Osten haben? Und deshalb haben wir uns kompetente Kolleginnen an unseren virtuellen Stammtisch geladen. Aus Baden-Baden ist Marie Gedin zugeschaltet, heute Moderatorin, politische Redakteurin beim SWR, genauer gesagt beim Hörfunk, bei SWR Kultur und SWR Aktuell. Hallo Marie.
Ja, hallo. Aus dem Ausland, wenn es nach Anja geht.
Hallo ins nicht-sozialistische Ausland. Grüß Gott nach Südwest.
Ja, dafür ist die Verbindung aber ausgesprochen gut.
Dann sagen wir doch gleich in die französische Besatzungszone.
So, das hast du gesagt.
Salut.
Marie, wir haben dich ja unter anderem deshalb in unsere Runde eingeladen, weil du beide Teile gut kennst. Also in Niedersachsen geboren, in Sachsen ohne Nieder, genauer in Leipzig, fast 20 Jahre gelebt, studiert, gearbeitet. Seit einigen Jahren eben beim reichen Südwesten Deutschlands zu Hause. Es gibt doch bestimmt so Sachen, wo du heute noch den Kopf schüttelst, wenn du dich in Baden-Baden umschaust und denkst, das lief aber damals im Osten besser, oder?
Ja, besser ist ja so eine Sache, aber anders auf jeden Fall, tatsächlich. Ja, ich frage mich immer, was ich zum Beispiel für eine Kollegin, für eine Journalistin und für eine Mutter geworden wäre, wäre ich da geblieben. Weil für mich tatsächlich, ich glaube, das geht vielen auf dem Nerv, weil das wirklich ein Riesenthema ist. Das ist so anders, hier Familie zu haben und zu arbeiten. Das ist tatsächlich vielleicht wirklich schwer vermittelbar, aber das ist hier eine Nummer. Hier ist die Frage, ich sage immer diesen Satz, hier ist es so, man wird gefragt, wenn man schwanger ist, ob man wiederkommt. Und ich habe das immer so erlebt in Leipzig oder auch in Magdeburg, Halle, wo ich gearbeitet habe, man wurde immer gefragt, wann man wiederkommt. Ich finde, damit ist viel beschrieben.
Da kommen wir gleich noch drauf, was das in anderen Schattierungen noch alles heißt, weil das kann man ja wirklich sehr weiten. Aus Magdeburg ist uns zugeschaltet Doreen Jonas, Landeskorrespondentin von MDR Aktuell. Doreen, du hast schon vom Berufswegen da gestern Abend sehr genau drauf geschaut. Mhm. In einem halben Jahr seid ihr ja dran. Was kann man denn aus deiner Sicht zuvorderst aus der Wahl in Baden-Württemberg lernen?
Also ganz zentral würde ich sagen, auf den Kandidaten kommt es an. Und als zweites würde ich sagen, wenn es da so zwei starke Bewerber gibt, dann fallen die Kleinen hinten runter. Und das haben wir alles gesehen.
Dann bleiben wir auch gleich mal bei den kleinen Kandidaten. Mhm. Heute Morgen habe ich Armin Willingmann im Radio gehört. Der ist in Sachsen-Anhalt stellvertretender Ministerpräsident. Hilf mir, Minister für Wissenschaft und
Umwelt.
Und Umwelt. Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Wir haben in Baden-Württemberg erlebt, dass eine SPD in Umfragen ein halbes Jahr vor der Wahl bei 10 lag, jetzt nach einer Polarisierung Grün gegen Schwarz mit 5,5 rausgegangen ist. Jetzt werden wir bei euch in Sachsen-Anhalt ja das Ganze noch viel mehr weiten in eine dramatischere Wahl, so eine Art Freiheit oder Nationalsozialismus, Wahl CDU oder AfD.
Noch lachen wir, ja? Okay.
Und da wird Herr Willingmann ja genau das Problem haben, seine SPD irgendwie deutlich zu machen, ein halbes Jahr vor der Wahl in Umfragen 8%. Jetzt ist die Frage, wie weit wird er nach hinten durchgereicht werden? Was denkst denn du?
Na, das ist die große Frage. Als ich gestern das Ergebnis gesehen habe, das war ja da in Baden-Württemberg auch eine Halbierung eigentlich. Und wenn man das für uns umrechnet, dann gäbe es die SPD nicht mehr im Landtag. Und das wäre aus Sicht der SPD, aber ich glaube auch aus sich der vieler Parteien hier in Sachsen-Anhalt wirklich auch dramatisch, wenn es diese Partei nicht mehr gäbe, wenn die nicht über die 5% kämen. Also
machen wir es doch mal spontan. Was fällt dir denn spontan zur SPD ein?
Naja, Regierungspartei fällt mir da schon noch ein. Aber was mir natürlich fehlt, ist die große Sichtbarkeit der SPD hier auch im Land. Also das Problem der SPD ist, wenn ich es beschreiben würde, der Verlust der, man sagt es hier natürlich dann, der Werktätigen als Wählerinnen und Wähler, also der Arbeiterschaft, das findet man nicht. Ich finde auch, dass die SPD hier in Sachsen-Anhalt noch doch eine sehr intellektuellen Partei geworden ist. Und man findet sie nicht im öffentlichen Raum. Wir haben auch weniger Mitglieder. Das ist alles nicht, was die SPD stark machen würde und was sie auch sichtbar machen würde. Und sie sind natürlich auch in der Koalition Juniorpartner. Und da merkt man natürlich schon, wenn da die CDU was möchte, dann muss doch die SPD dagegen hält, dann muss sie ihm ganz schön dagegen halten, ganz ordentlich was auffahren. Und wenn die SPD was möchte, dann muss sie auch ordentlich den Preis handeln. Aber die Situation, wie du sie auch beschrieben hast, das könnte jetzt zum ersten Mal ganz anders werden mit der Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt, dass man da eben auch guckt, dass die CDU und die SPD jetzt sowas wie Team Stabil schon ausgerufen haben. Also, dass sie beide sagen, es geht nur miteinander und nur mit besseren Zahlen als die wir jetzt aus den Umfragen kennen.
Marie, du hast bisher jetzt mehrere Wochen Wahlkampf bestrahlt worden in Baden-Württemberg. Die Antwort von Doreen war ja gerade schon interessant. Auf die Frage, was ihr zur SPD einfällt, sagt sie wie aus der Pistole geschossen, Regierungspartei. Hast du nach 6 Wochen Wahlkampf in Baden-Württemberg inhaltlich von der SPD was mitgenommen?
Wenig, tatsächlich wenig. Hier sind die Vorzeichen ja ähnlich dramatisch und doch anders. Hier ist es ja sozusagen das Los der ewigen Opposition gewesen, was es auch nicht gerade einfach macht. Ne? Dann, wir hatten ja schon, Doreen hat gesagt, Stichwort, es kommt extrem auf die Kandidaten an, haben wir gemerkt. Da hat die SPD jetzt auch nicht gerade, ich meine, der Herr Stoch hat ja auch gestern schon seine Konsequenzen gezogen, auch aufs, in Anführungsstrichen, ewig gleiche Pferd gesetzt. Das galoppiert dann halt auch nicht mehr so frisch. Tatsächlich wenig. Das Erste, was mir zur SPD einfällt, und zwar in allen Kategorien, ist wenig. Und zwar auch wenig Inhalt, wenig Person und dementsprechend auch wenig Input. Aber es ist natürlich auch ein Dilemma. Sind sie in der Regierung, werden sie verantwortlich gemacht? Sind sie es nicht, kommen sie nicht zum Zug? Ich glaube, wenn man unter so eine gewisse Schwelle eine Weile gerückt ist, ist es auch echt hart, gerade in Landtagen.
Dann fragen wir doch mal Armin Willingmann selbst, was ihm denn einfällt zur SPD und wie er Wahlkampf machen will.
Möglicherweise haben wir uns zu sehr mit Themen beschäftigt, die auch eine große Relevanz haben, aber die im Moment für Sachsen-Anhalt keine übergroße Bedeutung gewinnen. Und das halte ich für wichtig. Ich glaube, dass es vernünftig ist, sehr stark beispielsweise das Bedürfnis nach stabiler Wirtschaft, auch nach Sicherheit, in den Mittelpunkt zu rücken und deutlich zu machen, dass wir da einiges erreicht haben und dass wir vor allen Dingen auch in dieser Regierung und in unserer Verantwortung für dieses Land einiges erreicht haben. Es ist mitnichten so, dass hier alles den Bach heruntergeht, wie das mancher behauptet.
Anja, das könnte ja wahrscheinlich Lars Klingbeil 1:1 genauso sagen. Aber da sind wir inhaltlich immer noch nicht weitergekommen, wofür die SPD eigentlich steht. Ist das aus deiner Sicht auch ein Problem?
Ja, ich bin so ein bisschen erschüttert, stehe immer noch unter dem Eindruck des Wahlabends in Baden-Württemberg. Ich habe gestern Abend gesagt, die SPD löst sich gerade auf. Ja, das ist, die war ja zum Beginn des Wahlkampfs sogar noch dreimal so stark. Die hatte sie irgendwie so 14% ungefähr. Ja, jetzt hat sie 5,5. Und was mir, ich habe das so versucht, in die Bundespolitik hochzurechnen und habe so gedacht, naja, gut, wenn man jetzt Bärbel Baas nimmt, die kümmert sich halt tatsächlich darum, wie geht es weiter für, was weiß ich, alleinerziehende Mütter, Migranten, wie kommen die in Arbeit und Bildung? Und so weiter. Und die Umfragen in Baden-Württemberg haben ergeben, dass die Leute gesagt haben, die kümmert sich zu viel darum und zu wenig um uns, sozusagen, dass die AfD jetzt die neue Arbeiterpartei ist.
Das ist sie tatsächlich, wenn man sich die Wählerwanderung anguckt.
Genau, absolut. Genau, ja. Genau, das geben die Zahlen auch absolut her. Aber ich frage mich, was soll denn die SPD sonst sein, als die sozusagen die Stimme der sagen wir mal, nicht Unterprivilegierten, aber weniger Privilegierten, also der, denen es ans Hemd geht, ja. Und ich glaube, diese Frage werden sich auch viele bei der SPD jetzt gerade stellen. Was haben wir eigentlich wirklich falsch gemacht? Also es wird immer von uns gefordert, wir sollen uns dafür einsetzen, dann tun wir es in dieser Regierungskoalition, die ja jetzt auch nicht gerade so gebaut ist, dass die SPD da irgendwie die allerstärkste Kraft wäre. Und dann ist es auch wieder nicht richtig. Also ich glaube, also ich sehe da jetzt auch gerade gar keine, also falls du erwartest oder ihr erwartet, dass ich da irgendeine Lösung habe, gar nicht. Also das wird schwierig.
Also ich habe heute Morgen auch noch mit Armin Willingmann telefoniert und er sagt ihm auch so, naja, wir können uns ja eigentlich hier auf den Kopf stellen, wenn die Performance in Berlin nicht funktioniert. Und er sagte ihm auch, klar, wir müssen natürlich gucken, was kommt der Arbeitnehmerschaft zugute. Ja, und fing dann an auch zu sagen, wir müssen das Soziale mehr abfiltern, wir müssen mehr da sein für Leute mit wenig Geld im Portemonnaie. Und er sagt ihm, Umsatzsteuer senken für Grundlebensmittel oder sowas. Aber das ist ja so schnell auch nicht gemacht.
Das wird auch nicht passieren in Berlin.
Und davon also, mal abgesehen.
Also und gerade vor dem Hintergrund dieses Wahlergebnisses in Baden-Württemberg wird die CDU und CSU noch härter werden. Ja? Also werden sie noch mehr Kante zeigen, noch weiter, also nach rechts würde ich jetzt nicht sagen, aber halt härter werden, sozialpolitisch.
Aber was machen wir jetzt mit der SPD?
Ja, genau. Das gute Frage. Ich bin wirklich, wirklich ein bisschen erschüttert seit gestern.
Vor allen Dingen muss man aber
Todeszone
erschüttert sein darüber, dass tatsächlich keine Antworten kommen, finde ich. Weil ich finde es immer, es ist eigentlich nicht unser Job, die Antworten zu finden. Ne? Die müssten schon aus den Reihen der Genossen kommen. Und das klingt, was ich höre, klingt immer recht gleich.
Ja, also ihr das kennt ihr ja auch, oder du kennst es, Marie, in Baden-Württemberg, diese ganzen Bewegungen, wenn die AfD unterwegs ist, und auch, ich glaube, den Linken gelingt es auch ganz gut, so zu mobilisieren. Und das sehe ich bei der SPD einfach weniger. Und das macht was. Ne? Also wo trifft man sich? Dann trifft man sich bei der Partei oder bei der Partei. Es ist selten die SPD.
Absolut, aber ich meine, der Bundestagswahlkampf, bei dem man sehen konnte, wie die Linke, und ich meine, das war ja zum Mitschreiben mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum, in den Bundestag praktisch eingezogen ist. Kürzes ein bisschen. Das war ja, ist ja eine frei zugängliche Information. Also, ne, das müssen wir ja jetzt nicht rübertragen ins Willy-Brandt-Haus, oder? Also ich so.
Ja, es ist wirklich ein großes Dilemma. Und es, ich meine, wir haben es ja in Europa auch gesehen, wie sich sozusagen die linken und linksliberalen Parteien langsam aufzulösen beginnen. Und vielleicht ist die SPD jetzt diese Partei in Deutschland. Andererseits, jetzt mal nicht den Kopf hängen lassen, in zwei Wochen ist in Rheinland-Pfalz Landtagswahl.
Ich wollte gerade sagen, das wird nochmal ein bisschen anders. Das wird nochmal ein bisschen anders. Was Gleiches ist, es werden wieder zwei Parteien sein, die das zwischen sich ausmachen. Mal schauen. Also ich finde, das wird wirklich echt auch nochmal spannend, aber ja, da hängt, also das ist dann nochmal so ein SPD-Highlight vielleicht, ja.
Nur als Hinweis, in den Niederlanden hat man das Problem mit der SPD oder der dortigen Arbeiterpartei ja dadurch gelöst, dass SPD und Grüne, also deren Sozialdemokraten und Grüne miteinander fusioniert haben, weil sie eben gesagt haben, naja, wenn wir die zusammenzählen, und in Baden-Württemberg wären es ja zusammen wieder 36%, da wäre die Welt doch wieder ganz in Ordnung. Wäre das ein Modell für uns, Anja?
Das sehe ich nicht. Aber bitte erklär mal. Das sehe ich nicht, aber bitteschön, Malte.
Ich könnte mir vorstellen, Malte, ich finde das charmant, aber das funktioniert nicht mit den Grünen in Baden-Württemberg, weil das sind ja andere Grüne als die anderen Grünen.
Gut, falls sonst noch jemand eine Idee hat, wahlkreis-ost@mdr.de, wie retten wir denn die stolze Partei von Willy Brandt? Gehen wir zur nächsten Idee. In Baden-Württemberg war es ja so, dass der dortige Spitzenkandidat der CDU, Manuel Hagel, so ein bisschen das Modell fuhr, bitte korrigier mich, Marie, im Schlafwagen an die Macht. Also bloß nicht zu sehr anzuecken, bloß nicht zu sehr aufzufallen, irgendwie wird das Ganze schon werden. Jetzt hat Sven Schulze in Sachsen-Anhalt in einem halben Jahr eher ein ganz anderes Problem. Das Gleiche kennt die CDU auch in Mecklenburg-Vorpommern. Sich einfach nur zurücklehnen bringt alles nichts, weil man zu weit zurückliegt. In Sachsen-Anhalt ist die Distanz 12 bis 13 Punkte auf die AfD. Und deshalb wurde Sven Schulze heute Morgen gefragt, sollte er vielleicht stärker auf Distanz zu Berlin gehen und quasi klare Ost-CDU-Nummer fahren?
Bei uns ist es so, dass ich einen klaren Kurs fahre. So habe ich schon immer gearbeitet. Klare Aussagen auch. Die Menschen in Sachsen-Anhalt kennen mich so. Ja, dazu gehört auch ab und an, wenn man der Meinung ist, dass man einen anderen Weg gehen würde als das, was vielleicht gerade in der Bundespolitik gemacht wird. Aber das ist für mich keine Neuheit. Das habe ich in der Vergangenheit gemacht. Das werde ich auch in der Zukunft machen, wenn es für Sachsen-Anhalt, für unsere Heimat notwendig ist.
Doreen, wäre das ein erfolgsversprechendes Konzept aus deiner Sicht, klare Kante zu Berlin, zu Friedrich Merz zu fahren?
Naja, das macht er ja in Teilen sowieso schon. Also immer, wenn man fragt, na, Rückenwind aus Berlin, was ja alle erhofft haben nach den Wahlen, nach den Bundestagswahlen im letzten Jahr. Und dann hieß es ganz oft aus der CDU, oh, laues Lüftchen, also viel mehr nicht, oder Windstoß oder so. So richtig Rückenwind gab es ja davon nicht, also aus der Berliner CDU. Ich glaube, Sven Schulz versucht schon so auch bundespolitisch seine Duftmarken zu setzen. Ich denke mal daran, dass er im Bürgergeldempfänger da in gemeinnützige Arbeit verpflichten wollte. Er war auch einer der Ersten, der sagte, jetzt nach dem Beginn des Iran-Kriegs, es muss es Vergünstigungen an den Tankstellen, also was wie Tankrabatt oder sowas geben. Also er versucht da schon auch Marken zu setzen. Und was er, glaube ich, von Anfang an auch in seinem Amt als Ministerpräsident gemacht hat, ganz klar zu sagen, also Ostdeutschland tickt nochmal anders. Ostdeutschland hat andere Probleme, auch wirtschaftliche Probleme, als die alte Bundesrepublik. Und das ist natürlich auch was, wofür, ich glaube, das wird hier auch gesehen und honoriert.
Anja, das ist eigentlich genau der Punkt, in dem du immer einschreitest und sagst, Osten wird eigentlich im Adenauerhaus gar nicht zur Kenntnis genommen.
Ja, das ist auch so. Da ist es im Adenauerhaus nicht anders als in der Grünen Parteizentrale. Ich denke gerade so, während Doreen gesprochen hat, darüber nach, ja, dieses Rückenwind aus Berlin und was, es gibt ja auch diese große Debatte jetzt bei den Grünen, hat Özdemir da einen eigenen kleinen Bundesverband gegründet. Ich weiß immer nicht, ob man sich das wünschen soll. Der Erfolg gibt diesen Leuten eigentlich recht und würde wahrscheinlich auch Sven Schulze recht geben, ja, dass man irgendwie sagt, und vielleicht ist das auch gar nicht so eine schlechte Idee, dass die Leute verstehen, dass Landespolitik viel konkreter ist, ja. Also jetzt schon deutlich über einer Kommunalwahl oder so, aber es ist tatsächlich, es betrifft sie viel stärker und dass die ihre eigenen landestypischen oder landespolitischen Akzente setzen. Why not? Ich sehe, wahrscheinlich hat es auch einen Nachteil. Ich sehe ihn bloß gerade nicht.
Also ich merke immer wieder, wie schwer es Menschen fällt, wirklich zwischen Bundespolitik und Landespolitik zu unterscheiden. Wenn man mit dem Mikrofon auf der Straße unterwegs ist, dann kennen die wenigsten wirklich den Unterschied, wer entscheidet was. Das ist immer so ein Stimmungs-, also da empfinde ich immer ganz viel Stimmung in, was man so gefühlt wahrnimmt.
Vielleicht ist das der Prozess auch, in dem sich das Land gerade, also die Gesellschaft insgesamt befindet.
Naja, und wenn, also man kann ja, finde ich, entweder sagen, dann lösen wir das irgendwie auf, aber dann ist ja die Idee tatsächlich weg, dass wir sagen, wir haben hier eben Bundesländer, weil wir sagen, wir kriegen das nicht alles zentral geregelt, weil eben ein Baden-Württemberg-Land ganz anders strukturiert ist, aufgestellt ist, tickt tatsächlich vielleicht als irgendein Land im Norden. Also wenn wir das wollen und das für sinnvoll halten, dass eben Probleme gelöst werden, nicht für alle gleich, dann finde ich tatsächlich, dann verstehe ich Anjas Punkt, dass es fast ein bisschen müßig ist, immer zu gucken nach Gegenwind, Rückenwind, Seitenwind aus Berlin.
Aber nochmal zu Schulze zurück. Er hat jetzt in dem Ton ja auch gesagt, naja, so bin ich eben und die Leute kennen mich und so weiter. Ich glaube, der hat jetzt, wo nun klar ist, dass er Ministerpräsident ist, ist er ja seit Januar erst, wo der so seine Rolle findet. Da bewegt er sich auch anders auf dem politischen Parkett, aber auch so mit der Wirtschaft und auch mit den Leuten vor Ort. Und er ist wirklich jemand, ich finde, das hört man auch so, wenn er so redet. Der redet eben auch so wie von hier. Er kommt ja aus der Nähe aus dem Grenzgebiet zwischen Börde und Harz irgendwie. Und das ist so ein Typ, der kann sich wirklich an jeden Tisch setzen und der redet auch mit den Leuten. Und wenn er sie zutextet, aber er fragt sie auf jeden Fall, ey, was ist denn euer Problem?
Ja, das habe ich auch gedacht, als bei diesem Ton von Sven Schulze, dass er tatsächlich offensichtlich doch auch damit befasst ist, gerade sich sozusagen, so kennen mich die Leute natürlich, es kennen ihn noch gar nicht so viele, aber er versucht sozusagen so ein Profil jetzt zu bilden, was ja auch allerhöchste Zeit ist, sollte er auch jetzt auch tun. Ja.
Absolut, wenn wir gerade gesagt haben, auf den Kandidaten kommt es an, so oder so, egal von welcher Partei. Ne?
Ja, auf der anderen Seite kann man dagegen halten, Manuel Hagel kennen bis heute viele nicht, ne? Auch in hier diesem schönen Baden-Württemberg den Namen. Also der hat bis zuletzt genau darum gekämpft, ne? Wer bin ich?
Ja, trotzdem hat er 30% geholt, was ja jetzt auch
absolut,
nicht ohne ist. Ja?
Absolut, also, absolut.
Zumindest im Falle von Sven Schulze können wir sagen, den werden wir noch ausführlich kennenlernen, denn er hat uns versprochen, hier auch in diesen Podcast zu kommen in den nächsten Wochen. Anja, aber vielleicht kann man es an einer anderen Frau mal ein bisschen auffächern. Manuela Schwesig kennen wir beide noch aus der Bundespolitik. Ist ja, glaube ich, in Frankfurt-Oder geboren und dann tauchte sie auf einmal auf und wurde Bundesfamilienministerin, richtig?
Ja.
Ging dann nach Schwerin und wurde da Ministerpräsidentin. Und ich finde, an der konnte man eigentlich ganz gut sehen, wie sie mit dem Amt gewachsen ist, oder?
Ja, zumal sie den Konflikt mit ihrer Bundespartei, also wenn wir jetzt wieder bei der Personality sind, auch nie gescheut hat. Ja? Also das hat natürlich auch viele wahnsinnig aufgeregt, aber sie ist irgendwie da ziemlich stur und diskutiert auch nicht groß. Ist, glaube ich, auch als, wenn wir jetzt auf sie als Person nochmal gehen, die war ja auch schwer erkrankt, das ist, glaube ich, das hat sie irgendwie so geklärt, ja, so innerlich geklärt und das strahlt sie auch aus. Und sie ist so eine harte Nuss. Also da muss kein Markus Söder kommen und denken, die wickel ich um den Finger oder stecke ich in die Tasche. Mit Manuela Schwesig ist zu rechnen, weil die irgendwie weiß, wo sie hin will. Das schützt sie aber in den Umfragen jetzt auch nicht davor von der AfD inzwischen. Ich glaube, die haben doppelt so viel wie die SPD inzwischen.
Ja, nicht ganz. Und wir haben ja von Frank Staus, ich glaube, vor 4 Wochen auch gelernt, Landespolitik, da beschäftigen sich die Menschen 4, 6 Wochen vorher mit. Also von daher schlägt da ja noch viel auf das SPD-Ergebnis.
Aber dann müsste man ja nie drauf schauen. Also das finde ich nicht. Also wenn du jetzt mal zum Beispiel auf Baden-Württemberg, warum wir uns ja heute hier alle versammeln, schauen, ja, da hat die CDU, glaube ich, in den letzten, ich weiß nicht, 4 Monaten 10% der Stimmen eingebüßt. Also, und das war wirklich ein Kampf um die Stimmen, um die Prozentpunkte.
Ja, aber die hat sie ja in den letzten Wochen eingebüßt. Und in den letzten Wochen, ging es ja für Cem Özdemir deutlich nach oben. Also genau in der Phase, wo der Landtagswahlkampf aktuell wurde.
Aber was war denn nun seine Geheimwaffe?
Cem Özdemir? Naja, der hat sich tatsächlich, also von der, ich sag's jetzt mal etwas grob gesagt, Verlierertruppe in Berlin abgesetzt.
Ja, komplett.
Obwohl er natürlich eigentlich dazugehört. Also muss man jetzt mal sagen, ich meine, der war Bundesminister.
Aber wenn ihr euch erinnert, der hat doch früher niemals so geschwäbelt. Also heute habe ich den schönen Satz gehört, dazu, wenn der Wahlkampf noch eine Woche weitergegangen wäre, hätte man die nicht mehr verstanden, die beiden Spitzenkandidaten.
Daran hat man schon vor seiner Kandidatur hier in Berlin gehört, ob er kandidieren wird oder nicht.
So,
Mundart. Oh.
Ich glaube schon, dass das Geheimnis war tatsächlich A, da kommen wir dann auch gleich zur AfD nochmal, aber das Bekenntnis, hier zu sein, hier zu bleiben und für dieses Bundesland dann eben auch einzustehen, das ist so das eine, glaube ich. Und dann tatsächlich dieses Urschwäbische und dieses Selbstverständnis, wir hier sind nicht die da in Berlin. Ich meine, das spiegelt sich ja auch im Selbstbewusstsein hier dieses Bundeslandes wieder. Wir sind nicht die, sondern wir sind hier und wir sind wer. Und das hat er echt gut verkörpert. Und er hat sich halt hier seine ganz eigene Truppe geschaffen. Ne? Also ohne Ansehen, ob das den Grünen insgesamt gut tut oder nicht. Also Boris Palmer habe ich heute auch noch mal gehört, der zumindest nicht ablehnen würde, glaube ich, wenn das konkreter werden würde mit einem Job. So, also da kannte der halt kein Pardon.
Ja, also da war Cem Özdemir ist einfach sehr planvoll vorgegangen, hat sich auch, muss man auch mal sagen, sehr angenehm mit vielen Frauen umgeben. So, das fand ich auch ganz gut. Also du hast immer, seine Sprecherin war irgendwo in der Nähe, die Kabinettsmitgliederinnen waren dabei und so. Das ist irgendwie in diesen Zeiten gerade nicht mehr ganz so üblich, ja. Da hat man so eine Bro-Kultur, dass man sich einfach mit seinen Jungs umgibt und da weiß man, was man hat, ja. Und dann eben dieser Palmer-Move, der war, damit hat er wirklich, glaube ich, ganz viele Leute abgeholt, die nicht unbedingt grünen Wähler waren oder schon gar nicht Mitglieder, sondern die sehr mögen, dass da einer so Klartext, dieses super schwäbische Klartext-Ding macht, ja. Dass die, also Palmer war so ein super guter Move, finde ich, dann echt überzogen aus meiner Sicht diese Heirat kurz vor Ultimo, ja. Nächtliches Stell dich ein im
Bunte
Thüringer
Bilder.
Rathaus.
Ja. Wir sind also befreundet schon lange, sag ich nur.
Ja. Ich finde das wirklich drüber. Also tut mir leid, also herzlichen Glückwunsch, aber das finde ich wow, ja. Also es ist so ähnlich wie die Tochter von Özdemir, die damals herhalten musste für dieses Migrantenproblem in Berlin-Kreuzberg. Schwierig. Also das sind so Moves, wo ich so ein bisschen zucke, glaube ich auch viele andere, aber wer will schon was sagen, wenn die Braut so schön ist und wenn sich alle lieb haben, ja?
Ja gut,
so.
Das Problem hat ja Sven Schulze daher, dass der nicht nochmal heiraten kann. Damit geht es ja schon
verdammt.
Los.
Verdammt.
Ja, so und auch
ja
Manuela Schwesig hat gerade erst erklärt, wie glücklich sie ist. Aber wenn ich euch doch richtig zusammenfasse dann, wie ihr betont, der Özdemir hat es so richtig gemacht, weil er auf Baden-Württemberg auf einen ganz eigenständigen Kurs auch gegen Berlin gesetzt hat. Das ist doch dann die Steilvorlage. Dann muss doch Sven Schulze entweder die ganze Zeit nur Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Anhalt rufen. Deshalb machen wir das hier anders. Oder Osten, 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 Osten. Warum ist denn das falsch?
Naja, also man muss ja kurz konstatieren, dass Cem Özdemir in Berlin eine Oppositionspartei sitzen hat. Ne? Ich glaube schon, das spielt auch nochmal eine Rolle.
Wie meinst du das?
Naja, die Grünen sind nicht an der Regierung. Also ich finde jetzt schon, also die Mutprobe ist eine vergleichsweise
so
kleinere.
Weißt du, Sven Schulze sozusagen.
Der gute Herr Schulze hat irgendwie einen Bundeskanzler im Zweifelsfall am anderen Ende des Telefons, während Cem Özdemir halt mit einem seinem Fraktionsspitzenteam spricht.
Ja, aber da kann ich auf Dietmar Woidke verweisen, der ja auch, da war die SPD sogar noch, also ist sowieso in der Bundesregierung, aber hatte, glaube ich, sogar noch den Kanzler gestellt. Ja, genau, war noch so. Olaf Scholz hieß er. Und Dietmar Woidke hat ja hier in Brandenburg als Ministerpräsidentenkandidat, also der hat ja dafür gesorgt, dass Scholz, obwohl er in Potsdam lebt, nirgendwo in seinem Wahlkampf auftaucht. Ja?
Den will ich
also
nicht sehen, war es, ne? Ja, ja.
Ja, genau. Also das ist schon erlaubt, glaube ich. Also deshalb sage ich ja, vielleicht ist das alles gar nicht so eine schlechte Idee, dass man, also sozusagen, es ist ein taktischer Move, das stimmt, als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat. Aber es bedeutet auch, dass die Wählerinnen und Wähler besser verstehen, was Landespolitik mit ihnen zu tun hat. Und dass es nicht immer davon abhängt, welcher Antrag gerade im Parlament, im Bundestag in Berlin verhandelt wird, und welche Landtagswahl jetzt noch ansteht, sondern dass die Kandidatinnen und Kandidaten für sich einstehen und für ihr Bundesland.
Und ganz wichtig, glaube ich, ist, wir hören euch zu, wir sind da. Also das ist ja auch das, was Schulze eigentlich in so den letzten Reden, die ich von ihm gehört habe, auf Parteitagen, wo er immer eher ruhig gesprochen hat, Migration ganz, ganz wenig, wenn das Wort überhaupt gefallen ist, sondern eher, wir müssen auf die Menschen zugehen, wir müssen denen zuhören, wir müssen deren Sorgen verstehen. Also das ist sowas sehr Verständiges. Und dieses Nahsein bei den Menschen oder bei den Wählerinnen dann am Ende. Ne? Also dass man da so eine Strategie erfährt. Und Landesvater, dazu ist er zu jung, ne? Der ist Mitte, Ende 40. Da diesen Landespapa, so wie es Haseloff war, das ist er natürlich nicht.
Aber wenn du schon das Wort Migration sagst, dann lass uns doch gleich den Ausflug an die Ränder machen, also aus der politischen Mitte an die Ränder. Marie, wir haben auch hier im Podcast schon 23.817 Mal über die Stärke der AfD in Ostdeutschland gesprochen. Lass uns auf das westliche Ausland schauen, auf den Südwesten, den reichen Südwesten, wo man immer nur den Facharbeiter beim Daimler vor Augen hat, der im Monat gefühlt so viel verdient wie ein ostdeutscher Arbeiter im ganzen Jahr. Ich überspitze jetzt mal.
Ganz bisschen.
Was macht die AfD in so einem reichen Bundesland wie Baden-Württemberg so stark?
Es ist trotzdem der gleiche Move, der gleiche Gedanke, glaube ich, nämlich: Es ist ja egal, wie viel du hast, das wissen wir ja aus ganz vielen psychologischen Studien. Es geht ja darum, dass du befürchtest, dass es weniger wird. So, und das war also zentrales Thema hier. Ich musste gerade nämlich bei Reden aufhorchen beim Thema Migration. Auch hier war ja genau das eben nicht das Hauptthema, sondern es ging tatsächlich ganz, ganz viel um Wirtschaft und zwar um wirtschaftliche Sorgen. Und natürlich hat ein super Industriestandort, Autoland, Land der, wie heißt es immer, Denker, Tüftler, Erfinder. Natürlich hat man da trotzdem auch Sorgen, ob es so bleibt, wie es weitergeht. Und natürlich, Klammer auf Klammer zu, es bleibt eben nichts so, wie es ist. Das wissen wir ja alle. Und es ist viel in Bewegung. Und auch hier gibt es ja Entlassungen. Auch hier werden Stellen zusammengestrichen. Auch hier wird gespart. Und das ist genau das, was die Leute eben dann sehr offensichtlich nicht zur SPD treibt, sondern zur AfD.
Und dann würde ich gerne einmal ja noch ein bisschen die Erzählung der AfD zerschießen, die ich seit gestern Abend auch ununterbrochen höre. Die AfD hat sich verdoppelt. Das weiß man, das denkt man sich ja immer nur, wenn man nicht weit genug zurückguckt. Also als die AfD 2016 das erste Mal in Baden-Württemberg antrat, unter einem gewissen Professor Jörg Meuthen, holte sie über 15%. Also dass die AfD ein Potenzial hat,
krass, das habe ich vergessen. Ja.
Ist hinlänglich bekannt, und das heißt, sie hat jetzt gerade mal noch 3,7% zu ihrem Rekordergebnis zugelegt.
Da bin ich dir total dankbar. Das ist das eine, was mich auch so ein bisschen hat aufhorchen lassen, weil sowohl Herr Frohnmeier als auch Alice Weidel ja extrem zufrieden immer klingen seit gestern Abend. Es war aber die Rede die ganze Zeit, verdoppeln hin oder her im Vergleich zu vor 5 Jahren. Es war die Rede explizit, ich habe es nochmal nachgeguckt, von 24, 25, 26%. Das hatte man sich so ausgerechnet. Das ist es nun mal definitiv nicht geworden, muss man auch dazu sagen. Aber wenn du fragst, was macht die AfD hier so stark? Also das eine tatsächlich, glaube ich, wirklich die Sorge der Menschen darum, wie es wirtschaftlich weitergeht, und zwar persönlich wirtschaftlich weitergeht, nicht nur mit dem Land, sondern auch mit mir selbst, glaube ich, ist ein großer Gedanke. Und der andere ist, die haben sich hier extrem professionalisiert, auch unter Markus Frohnmeier sehr stark nochmal professionalisiert, weil diese Meutentruppe damals, ihr erinnert euch, da musste dann, das war hier so zerstritten, die Fraktion, die haben dann nur noch auf dem Flur miteinander geredet, da ist Frauke Petri gekommen und ist immer so hin und her gelaufen. Das war,
ich erinnere mich.
So, davon ist nichts mehr übrig.
Aber ist die jetzt komplett durchorchestriert, die AfD bei euch?
Also im Wahlkampf war sie es tatsächlich. Das wird jetzt nochmal spannend, weil ja Markus Frohnmeier selber nicht in den Landtag geht, sondern der bleibt ja nach Berlin. In seiner Erzählung klingt das so ein bisschen anders, aber Tatsache ist, der stand ja hier gar nicht zur Wahl. Der hatte gar keinen eigenen Wahlkreis, der war kein Direktkandidat, so der geht zurück. Und im Wahlkampf waren die echt sehr, sehr geeint. Aber jetzt muss man sagen, sein Co-Vorsitzender Senze ist 75 Jahre alt, meine ich, also die werden auch irgendwie einen Umbruch hinbekommen müssen. Also wie das wird, muss man mal schauen. Sie stellen sich beide zur Wiederwahl, das haben sie gesagt.
Aber ich fand es ja total krass, dass der Frohnmeier einfach dann gar nicht in den Landtag geht. Also sowas habe ich eigentlich noch nicht erlebt.
Spielte
das müssten die Grünen mal machen.
Spielte für die Anhänger, glaube ich, keine Rolle. Aber in der Tat, ich habe also extrem kurios, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Aber Marie, wenn du sagst, es ist die Sorge vor dem Abstieg gewisserweise oder das zu behalten, was man eigentlich hat, was die Leute auch zur AfD treibt. Das hören wir hier im Osten ja auch immer wieder. Ich weite das mal an euch drei. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Wie kann denn auf solche Sorgen, Ängste, sind ja emotional, das ist ja nicht greifbar. Wie kann denn Politik auf sowas überhaupt reagieren? Kann Politik da überhaupt drauf reagieren? Oder bräuchte man nicht einen Pfarrer, der die Hand auflegt?
Den gäbe es ja hier. Also wir reden ja vom konfessionell geprägten Südwesten Deutschlands. Also daran wird es, glaube ich, nicht mangeln. In der Tat wird hier ja auch in den Predigten am Sonntag aufgerufen, zur Wahl zu gehen, ohne dann genauere Empfehlungen zu machen.
Gut, aber früher rief man dazu auf weltchristlich. Das kenne ich auch noch.
Ganz so deutlich war es dann nicht.
Wo ihr so herkommt.
Aber ich finde, ehrlich gesagt, lasst uns mal konstruktiv werden. Ein Teil von so einer Antwort, finde ich, haben wir hier gesehen gestern tatsächlich, weil die Leute sind zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung von fast 70% gehabt und es war den Leuten offenbar wichtig zu sagen, wie sie gern regiert werden wollen. Und zwar finde ich das ja auch spannend zu sagen, sie hatten eine genaue Vorstellung, wer soll Ministerpräsident werden, aber sie hatten auch eine Vorstellung davon, wer soll mein Kandidat sein. Sprich, das eine war jemand von der CDU. Übrigens auch das eine, also es sind ja sehr, sehr viele Männer. Und das andere war, es war klar, wir wollen gerne als Ministerpräsidenten Cem Özdemir haben, einen von den Grünen, den Nachfolger von Winfried Kretschmann. Also ich finde, um es mal positiv anzugehen, eine Teilantwort hat es gestern gegeben. So, finde ich, kann es laufen. So hatten wir einen Endspurt zwischen zwei demokratischen Parteien, die ja tatsächlich einen Großteil der Stimmen bilden. Und wenn ich auch so ein bisschen über unsere Grenzen hinweg gucke, einen Anteil irgendwo zwischen 15% und 20% von Leuten, die wir auf die Art nicht reinholen, sondern die eben sehr am Rand des demokratischen Spektrums wählen oder eben nicht mehr im demokratischen Spektrum. Möglicherweise ist das so.
Ich glaube auch, was, wenn du konstruktiv sagst, was Özdemir richtig gemacht hat, weil ich meine, man muss sich nichts vormachen, die Grünen sind jetzt nicht so bundesweit die beliebteste Partei. Er hat sozusagen gesagt, was er für einen Plan hat für die Energiewende und die Industriewende in Baden-Württemberg. Also er hat nicht so getan, so FDP-mäßig, wir schauen mal, wir sind technologieoffen und irgendwie wird es schon. Oder wie Merz, der sich von seiner Wirtschaftsministerin gerade irgendwie alles rausstreichen lässt an Erneuerbaren, sondern er hat gesagt, das ist der Weg und da sind wir schon auf dem Weg und ich bin bereit, den weiter zu gehen. Ja, also und natürlich sozusagen auch Kretsches Sohn, das ist klar.
Also mit aber Inhalt quasi das, die Sorgen der Menschen.
Ja, das war ein Inhalt, natürlich. Also es ist doch auch so, es stimmt doch, was Marie gesagt hat, es geht den Leuten darum, behalte ich meinen Job, kann ich meine Kredite weiter bezahlen, werden meine Kinder eine gute Bildung haben oder meine Enkelkinder? wird Frieden sein? Ja, das sind ja so die großen Fragen. Und es wäre schon schön, da jemanden vorne zu haben, der nicht wartet, bis jemandem nochmal was Interessantes einfällt, technologisch, sondern der irgendwie sagt, diesen Weg haben wir begonnen, wir sind, es ruckelt gerade hart, ich sehe das, aber wir machen das weiter und wir ziehen das durch und wir werden wieder vorne ankommen. Und das finde ich schon ziemlich cool, fand ich ganz gut.
Und jetzt würde ich das mal ein bisschen weiter in den Osten ziehen, denn wir haben ja gerade, oder bei uns gab es ja diese große Transformation Ende der oder Anfang der 90er Jahre mit der Wende, ne? Diese großen Arbeitsplatzverluste, diese große Umstrukturierung. Und dann ja immer die Frage jetzt 35 Jahre danach, schaffe ich das nochmal? Ne? Und die meisten Leute sagen, ich schaffe es nicht nochmal. Ne? Und dann ist die Frage, wie bringt man aber die Menschen dazu, trotz allem Vertrauen in Politik zu haben, auch Vertrauen in, ja, auch in neuere Technologien zu bekommen? Also da hat Politik schon eine große Aufgabe. Und da muss ich jetzt, weil ich ja vorhin so wenig oder so eher kritisch über die SPD und Willingmann gesprochen hat, also da ist schon eher schon jemand als Wissenschaftsminister, der schon grüner Wasserstoff und so, also die sorgen schon auch für neue Ideen in der klassischen Produktion. Wir wissen alle, wie hoch die Gaspreise sind. Also womit wir ja arbeiten, wenn ich jetzt an das Chemie-Dreieck denke, wie teuer Rohstoffe sind, was können wir da überhaupt noch, wie lange rechnet sich das noch mit den Energiepreisen? Diese Frage stellt sich natürlich und diese ganze Ecke, dieses Chemie-Dreieck, da hängen ja zigtausend Jobs dran.
Ja, und da einen konkreten Plan vorzulegen, das holt natürlich Leute ab. Weil wenn ich dann jetzt nochmal gucke, was hat denn die AfD hier gesagt? Die hat immer geredet, übrigens tatsächlich recht deckungsgleich mit der FDP. Da war immer die Rede von diesen Mini-Atomkraftwerken, die sie irgendwie in 3 Monaten aufbauen wollen. Wo tatsächlich, das konnte man immer so als Faktenchecker echt sehr schnell abräumen. Das war immer eine dankbare Sache. So, aber das sind ja keine echten Antworten. Ne? Das ist ja.
Aber bevor wir wieder zu den Grünen weggaloppieren, möchte ich uns noch mal wirklich eng am Halfter bei der AfD
halten. Ist schon
faszinierend
gerade. Kannst du nicht sagen. Ja.
Die hat ja so ein paar Affären hinter sich in den letzten Wochen. Ulrich Siegmund wurde heute Morgen bei MDR Aktuell das Folgende gefragt. Sie haben da diese ganzen Beschäftigungsaffären, auch Ulrich Siegmunds Vater, wir wiederholen es gerne, arbeitet ja für 7.500 Euro als Ingenieur jetzt auf einmal plötzlich bei einem Bundestagsabgeordneten. Es gibt einen Bundestagsabgeordneten, der hatte quasi die gesamte Verwandtschaft von einem anderen Landtagsabgeordneten angestellt. Das wissen wir alle. Trotzdem, 18,8% in Baden-Württemberg und in den Umfragen, die wir kennen, geht es nicht nach unten für die Kämpfer gegen die vermeintliche Korruption. Und auf diese Frage hat Siegmund das Folgende geantwortet.
Na, das ist ja genau das Gegenteil. Die Menschen haben ja durchschaut, dass das eine riesengroße Kampagne jetzt auch vor der Wahl war und lassen sich davon aber nicht abbringen, weil, seien wir nochmal ehrlich, wir haben ja ganz andere Probleme in diesem Land. Und das ist das auch, was die Wähler offenbar auch in Baden-Württemberg gesehen haben. Wir möchten endlich dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen und möchten wirklich die Probleme in den Griff bekommen und nicht solche Scheindebatten führen. Das sehen sehr viele Wähler so. Und deswegen werden wir uns hier von unserem politischen Fokus auch in den nächsten Monaten hier in Sachsen-Anhalt natürlich nicht abbringen lassen.
Dorin, in was für Parallelwelten leben offenbar die Menschen in Sachsen-Anhalt?
Das frage ich mich auch. Also ich kriege ja schon Zustände, wenn ich höre, vom Kopf auf die Füße stellen. Was ist das? Wie laufe ich hier rum in diesem Bundesland? Und wo er, glaube ich, recht hat, ist, es gibt so eine ganz feste AfD-Wählerschaft. Vielleicht, wenn ich es schätzen würde, vielleicht zwischen 24-26%. Und die ficht das nicht an. Denen ist das völlig egal. Die werden da sagen, okay, brauchen ja auch Leute, wer soll das sonst machen? Und die kennen sich alle gut. Man kann ja vertrauen, ist kein V-Mann dabei, ist ja eigene Familie und so weiter. Aber der Rest, den die AfD ja brauchen wird, um die gewünschten 45% zu haben, in dem Ton waren jetzt 45% nicht drin, Malte. Sonst erlebe ich kaum O-Töne von Ulrich Siegmund, wo er nicht sagt, deswegen brauchen wir 45%, also die absolute Mehrheit oder die Regierungsmehrheit am Ende.
Das hatte er kurz vorher gesagt.
Ja, ich hätte es vermutet, aber ich wollte es einfach nur noch sagen, weil das so eine seiner zentralen Botschaften zurzeit ist. Und also ich glaube, seine feste Stammklientel holt er damit nicht vor, das stört ihn nicht weiter, weil, Zitat, die Altparteien machen das ja auch alle so, ist überhaupt nicht belegt, aber das wird da gern so im Zusammenhang gesetzt und aber es wird nicht reichen, also was heißt, diese Vetternaffäre, die hat der AfD auch in diesem Bundesland geschadet.
Ich wundere mich auch, dass das nicht stärker durchschlägt, weil als Ostdeutsche, gelernte Ostdeutsche, habe ich einen tiefen Widerwillen gegen diese Vitamin-D-Sachen, ja, also diese Vitamin-B, Entschuldigung, also Beziehungen, ja, dieses hier eine Schlagbohrmaschine, da mal ein Fußbodenbelag und hier noch also. Der Studienplatz für meine Tochter, das ist einfach ekelhaft, ich verstehe überhaupt nicht, wie man da so drüber weggehen kann.
Ich bin ja nur auch gelernte Ostdeutsche und mein Vater sagte immer, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat, und wenn man das jetzt so alles sieht, mit Steuergeldern, wer da finanziert wird, dann kriegt man natürlich Zustände oder Pickel oder was auch immer.
Ich würde jetzt aber trotzdem gerne noch einen anderen Gaul durch die Arena knüppeln, nämlich Sarah Wagenknecht zur allgemeinen Begeisterung. Anja, am Wochenende hat Sarah Wagenknecht in der neu gegründeten Ostdeutschen Allgemeine so eine Art Essay geschrieben und darin wirbt sie für eine Zusammenarbeit des BSW mit der AfD. Das sieht man offenbar in ihrer Parteispitze jetzt schon wieder ein bisschen anders, habe ich inzwischen auch gelesen, aber ich zitiere einfach mal. Also Sarah Wagenknecht schreibt, Ächtung und Ausgrenzung fördern Radikalisierung, Regierungsaussichten fördern Anpassung. Die sogenannte Brandmauer sei ein demokratischer Irrweg, der nur der AfD helfe. Wer AfD wählt, wünscht sich keinen neuen Faschismus, sondern erschwingliche Preise, bessere Bildung für seine Kinder, weniger Kriminalität und Migration. Kurz, ein Deutschland, das wieder funktioniert, in dem sich gut und sicher leben lässt.
Herrlich. Ja, aber nichts daran ist überraschend. Muss ich jetzt wirklich mal sagen, es ist im Grunde nur, ne? Ja, genau, es ist genau das, was sie seit Jahren inzwischen einfach nur noch unverdruckst sagt.
Dann lese ich das Ende auch noch vor. Wagenknecht kündigte an, dass ihre Partei keine Koalition mehr mit den, Zitat, Brandmauerparteien eingehen werde. Zitat, es war ein schwerer Anfängerfehler des jungen BSW, sich ebenfalls auf eine Brandmauerkoalition eingelassen zu haben. Das BSW habe sich von alten Platzhirschen über den Tisch ziehen lassen.
Aha. Hat sie das schon den Kolleginnen in Thüringen und Sachsen gesagt?
Fallen lassen.
Katja Wolf, genau, die alten Kolleginnen, genau. Ja,
aber jetzt mal zu Sachsen-Anhalt. Wir haben ja dann auch die Wahl hier und vorgestern war der Parteitag des BSW hier und da klang das alles überhaupt nicht nach Koalition mit der AfD, auch nicht nach Koalition mit der CDU. Was man da hört ist, naja, wenn die einen vernünftigen Antrag einbringen, dann stimmen wir da mit. Immer vorausgesetzt, sie ziehen überhaupt in den Landtag ein, was ich noch nicht sehe. Aber so diese großen Koalitionsverbrüderungen, die sehe ich da überhaupt nicht.
Spielt denn das BSW überhaupt noch irgendeine Rolle in der Diskussion oder ist das tot?
Also ich würde fast sagen, es ist tot. Also in den Umfragen sehen
wir
sie jetzt.
Wenn ich mich aus dem befreundeten Ausland melden darf, ich unterschreibe das.
Ich glaube 1,7 waren es ja in Baden-Württemberg.
Ja. Ja, aber ich glaube, in Sachsen-Anhalt sind sie noch so.
Sechs in den Umfragen. Ne? Ja, so 5, sie sind über, ja, genau, um die 6 in den Umfragen. Aber sie sind nach außen eigentlich überhaupt nicht sichtbar. Es sei denn, es gibt wieder einen Streit, dann berichten wir drüber. Aber dass man da wirklich Personen mit identifiziert, finde ich sehr, sehr schwierig. Zumal wir hier in Sachsen-Anhalt auch Figuren haben, die jetzt nicht so bekannt sind. Katja Wolf war ganz anders. Auch die Zimmermann in Sachsen, die war ja eine bekannte Politikerin. Haben wir hier alles nicht. Ne? Wir haben hier Menschen, die sich da jetzt zusammengefunden haben, aber keinen großen Namen dabei. Natürlich sagen sie auch hier, wir sind eine Friedenspartei, wir sind gegen die Wehrpflicht, könnte vielleicht noch ein bisschen ziehen, aber ob es reicht, um einzuziehen in den Landtag, das sehe ich noch nicht.
Vor allen Dingen, ich verstehe auch gar nicht, Sarah Wagenknecht, wenn sie da jetzt sie das so sorgt, dass die AfD von Brandmauern umgeben ist, sie muss ja nicht mit dem BSW da durch diese Brandmauern durch, sie kann ja auch alleine gehen. Also, oder?
Oh, ja, direkt vom Saarland aus, genau.
Ja, und das Saarland also ist eben weit weg. Also ja, das ist
verloren,
muss man
einfach der
sagen.
Kampf ist verloren, würde ich auch sagen.
Ich habe hier auch noch Sven Schulze liegen, nur einfach zum Genießen.
Das BSW, das existiert eigentlich gar nicht in Sachsen-Anhalt und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht, was Sarah Wagenknecht, die irgendwie im Saarland meines Wissens wohnt, zu Sachsen-Anhalt sagt. Die hat keine Ahnung von uns hier bei uns im Osten. Die wohnt dort, hat da ein ganz anderes Leben. Die Menschen, die sich hier in Sachsen-Anhalt jeden Tag bewegen, hier Politik machen, aber auch vor allen Dingen hier leben und arbeiten, das sind die für mich interessant sind und nicht irgendwie eine Sarah Wagenknecht.
Anja, ist das eine Strategie, einfach sie inzwischen im Saarland zu verorten, die gebürtige Jenenserin und SED-Frau?
Das ist lustig, dass Sven Schulze und ich zwei Herzen im Dreivierteltakt. Nein, er hat doch recht. Also es ist im Grunde sehen wir hier auch einmal vorgetanzt, was Cem Özdemir gemacht hat. Das macht Sven Schulze auch gerade, wie so viele, das hat er nicht erfunden. Und Wagenknecht ist tatsächlich, sie hat es jetzt 2-3 Mal versucht mit Verein und Partei und so. Es gelingt ihr nicht, sie hält den Laden nicht zusammen und schuld sind immer die anderen. Und ich glaube, das erkennt dann irgendwann auch jeder. Jeder. Und da kann sie noch so charismatisch sein, soll sie interessante Bücher schreiben.
Dann lasst uns doch mal den Sack zumachen. Also was lernt man denn aus dieser Wahl in Baden-Württemberg für die Wahlen bei uns im Osten, allen voran in Sachsen-Anhalt und später in Mecklenburg-Vorpommern? Kann man überhaupt irgendwas daraus lernen, was die Strategien der Parteien angeht? Oder muss man einfach sagen, der Osten und Baden-Württemberg sind so weit auseinander? Die Antwort lautet, man lernt nichts.
Also das würde ich nicht sagen, dass man nichts lernt. Also was ich zu Eingang gesagt habe, auf die Persönlichkeit kommt es an. Umfragen sind ein halbes Jahr vor der Wahl eben nur Umfragen. Wir werden sehen, was in den letzten Wochen davor passiert. Und ja, die AfD ist vielleicht am Ende doch ein Scheinriese.
Also von meiner Seite aus würde ich auch sagen, diese Persönlichkeit zählt. Ja, also die Distanz zur Bundespartei, soweit sie noch, also man braucht sich gegenseitig, aber wenn es geht, zieh doch bitte als Kandidatin oder Kandidat eine regionale, lokale, landespolitische Komponente ein. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich schwimme gerade.
Marie, und der Badener oder Württemberger wird dann irritiert Anfang September in Osten gucken und fragen, was er sich da für Leute denn so ausgeholt hat.
Ich finde tatsächlich, ihr habt es ja gerade zusammengefasst, wir haben ja am Anfang auch drüber gesprochen, klar, die Person macht ganz viel aus. Ich glaube aber tatsächlich auch, wenn ich jetzt so mal von hier weggehe und von diesem echt dynamischen Wahlabend gestern, der finde ich, der hatte echt was von Demokratie, ja, von es lohnt sich, um jede Stimme zu kämpfen, ein Rennen kann offen sein, ein Rennen kann sich drehen. Das finde ich ist schon so ein Schwung, der einem, ob es bis September reicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein Stückchen nochmal zeigt, da ist schon was möglich und was drin. Und ich glaube, ein Punkt ist tatsächlich auch, der kommt mir jetzt gerade so, offenbar ist es schwierig, innerhalb eines Wahlkampfes als Spitzenkandidat durchzubrechen, als Persönlichkeit mit seinen Themen, auch ehrlich gesagt schlicht mit seinem Namen. Cem Özdemir ist da halt einfach ein Stück drüber eingestiegen. Er hatte nicht das Glück, muss man ja sagen, wie Sven Schulze jetzt zum Beispiel schon im Regierungsamt ein bisschen vorzuerben sozusagen, sondern er hat es ja nichtsdestotrotz von der Seitenlinie gemacht. Aber er hatte halt seinen Namen und seine Persönlichkeit schon vorher. Das musste er jetzt nicht in den letzten 3 Monaten aufbauen. Und ich glaube, das kann man schon auch lernen.
Aber ist das am Ende nicht vielleicht sogar der Kern? Wir haben in Baden-Württemberg eine Wahl gesehen in einem wirtschaftlich erfolgreichen Bundesland, in dem es der großen Mehrheit der Menschen ziemlich gut geht, in dem sie wirtschaftlich abgesichert sind, also die überwiegende Mehrheit. Dass es immer andere gibt, ist klar. Wenn wir dann auf Sachsen-Anhalt schauen, haben wir ein Land, was einen Brain Drain wie kein anderes Bundesland hat, also ein Bundesland, aus dem so viele Menschen weggegangen sind seit der Wende wie kein anderes, was einen Umbruch sondergleichen hinter sich hat und jetzt wieder einen Umbruch sondergleichen hinter sich haben wird. Also dass die Ausgangsbedingungen auch unterschiedlicher eigentlich nicht sein können, fast wie zwei unterschiedliche Länder?
Da ist natürlich was dran. Also wenn ich mir nochmal hier tatsächlich auch die Wahlkarte angucke, und das ist ja auch nicht erst seit dieser Wahl, also der eine riesige Unterschied ist tatsächlich, wir haben hier diese großen Ballungsräume, das sind glaube ich auch fast alles Exzellenzunis, diese Studienorte und deren Umgebung mit einem sehr weltoffenen, akademisch geprägten, bestimmenden Milieu, und die sind halt tatsächlich einfach stabil grün. Und das ist natürlich, wie gesagt, das kontrastiert hier mit mindestens der Hälfte oder 2/3 des Bundeslandes auf dem Land. Die sind tiefschwarz übrigens auch immer geblieben. Aber das ist tatsächlich nicht vergleichbar, da gebe ich dir absolut recht.
Denn das gibt es bei uns wirklich, also grün, erfolgreich grün, wird hier nur wirklich in den beiden Städten Magdeburg und Halle gewählt.
Aber auch die Gesamtstimmung unterscheidet sich doch vollkommen von Sachsen, von Baden-Württemberg.
Ja, natürlich. Ja, na klar. Wir haben ganz andere Ängste. Wir sind steinalt. Wir sind das älteste Bundesland, 48,3 oder so im Durchschnitt. Wir werden immer weniger. Demografischer Wandel, ein Riesenthema. Und du hast es ja gesagt, die Wirtschaftskraft, die ist einfach ganz anders als in Baden-Württemberg.
Wobei, wisst ihr, was ich spannend fand? Ich hatte gestern hier im Studio Uwe Waagschal, Politikwissenschaftler und Statistikexperte von der Uni Freiburg. Und der hat sich die Landeslisten angeguckt, der Parteien. Und ratet mal, welche Partei die ältesten Kandidatinnen und Kandidaten hatte.
Na komm, sag.
Die Grünen. Ich hab geraten.
Nur bei euch. Daneben.
Selbstverständlich. Ich red vom Baden-Württemberg. Na klar. Ich habe dann
nur die meine schon immer gibt.
Ja, na klar. Und das fällt mir nur gerade so ein, weil das finde ich nochmal ganz gut bebildert, in was für dann doch, um Malte recht zu geben, für verschiedenen Welten wir dann doch unterwegs sind. Ja, na klar. Und als er fragte uns das, ich bin natürlich voll reingerasselt, habe eine andere Partei genannt. Und als er es dann auflöste, fiel mir ein, na klar, Lehrer werden auch älter. Also jetzt, um im Klischee zu bleiben. Ja. Also wir reden da echt von anderen Welten, das stimmt schon. Malte.
Marie Gedin, Südwestrundfunk Baden-Baden, herzlichen Dank. Und danke auch an Doreen Jonas, Landeskorrespondentin Sachsen-Anhalt von MDR Aktuell.
Sehr gerne.
Anja, wir beide müssen noch mal zurückschauen auf die letzte Sendung mit Christian Stecker. Da haben wir wieder zahlreiche Reaktionen bekommen. Und unter anderem nehmen wir nur mal drei raus. Susanne schreibt zum Beispiel:
Mit großer Begeisterung höre ich jede Woche Ihren Podcast im fernen Vancouver. Ich schreibe, weil ich von Ihrem Gast in der letzten Folge, Christian Stecker, schwer begeistert bin. Klare Argumente, kontrovers, aber im Gespräch immer ruhig, sehr fundiert und offen für nicht schwarz-weißes Denken. Und die Stimme, der Mann braucht seinen eigenen Podcast, oder bitte laden Sie ihn öfter ein. Ich bin sicher, er kann zu vielen Themen etwas beitragen. Oh, wie süß, toll.
Jetzt kommen wir in deine Hut, Gabriele aus Falkensee. Schrecklich, dieser Professor. Diese krude These, dass durch die Brandmauer eine natürlich zusammengehörende Rechte verhindert würde, ist absolut geschichtsversessen. Die AfD ist keine demokratische Partei, auch wenn sie so tut. Sie ist in Teilen den Nazis ähnlich. Man könne erst beurteilen, ob die AfD die Demokratie abschaffen will, wenn sie an der Regierung ist. Na, vielen Dank auch, Herr Professor. Ich verzichte gern auf dieses Experiment, schreibt also Gabriele.
Und unser Stammhörer, Herr Prima, auch aus den Tiefen Brandenburgs, nicht Herr Prima, sondern Herr Primär, merkt an, die sogenannte Brandmauer ist nicht einfach gescheitert, sie hat sich leider als Brandbeschleuniger erwiesen. Und er fragt, ist das, was Christian Stecker bei Ihnen im Podcast vorgestellt hat, nicht genau das, was der Mainzer Professor und ehemalige Leiter der CDU-Grundsatzkommission Andreas Rödder seit Jahren unter dem Titel Rote Linien fordert?
Wir haben die Frage nochmal an Christian Stecker weitergeleitet. Hier ist seine Antwort.
Herr Prima hat recht. Mein Vorschlag der flexiblen Mehrheiten überschneidet sich mit dem, was Andreas Rödder schon seit einiger Zeit seiner CDU vorschlägt und dafür durchaus auch auf die Mütze bekommen hat. Andreas Rödder argumentiert ja auch, dass ein kategorischer Ausschluss nicht sinnvoll ist, sondern dass es besser ist, je nach Thema rote Linien zu definieren. Also einmal, was man verfassungsrechtlich für angemessen hält und dann, was die CDU sozusagen politisch für angemessen hält. In aller Bescheidenheit würde ich hinzufügen, dass mein Vorschlag sozusagen grundsätzlicher und ausformulierter ist, weil er eben auch illustriert, wie man das dann genau umsetzen kann. Und vor allen Dingen durchdenkt er das nicht für eine einzelne Partei, wie Rödder für die CDU, sondern schlägt das sozusagen als grundsätzliche neue Art von Demokratie vor, in der Parteien eben sehr flexibel und pragmatisch, je nach Thema, miteinander versuchen, Kompromisse zu finden.
Professor Christian Stecker von der Technischen Universität Darmstadt. Anmerkungen, Hinweise, Ideen, wie man die SPD retten könnte, an wahlkreis-ost@mdr.de. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Fast jeder kennt Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, aber kaum jemand weiß, Ostdeutschland hat einen ähnlich großen Internetvisionär, Thomas Wagner und sein Startup Unistar. Was in einem Studentenwohnheim in Leipzig beginnt, wird in den 2000ern zu einem richtigen Internet-Imperium mit bekannten Portalen wie abininurlaub.de oder flüge.de. Doch ab 2011 bröckelt das Imperium. Es gibt Ermittlungen wegen Betrugs und Steuerhinterziehung und mehrere Razzien. Und dann der größte Schock. Bei einem Flugzeugabsturz kommt Wagner ums Leben. Kurz danach ist Unistar insolvent. Wie konnte Unistar so groß werden und so tief fallen? Antworten gibt es im neuen Podcast Ab in den Urlaub, der Crash des Internet-Imperiums Unistar. Den findet ihr bei ARD Sounds. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Und das war's auch schon wieder. Mein Dank geht auch an Anja Meyer, die Chefreporterin des Fokus-Magazins.
Und an dich, lieber Malte. Und natürlich an Herrn Stecker, der jetzt nochmal sagen muss, irgendwann uns beantworten muss, ob er vielleicht auch einen eigenen Podcast machen will.
Und dann müssen wir bevor wieder Verschwörungstheorien kommen, in den nächsten Wochen bist du kurz nicht da, Anja.
Richtig, und ich werde jetzt nicht sagen, warum, aber ich werde nicht da sein.
Genau. Gut, nur dann haben wir das schon mal abgeräumt, bevor wieder irgendjemand schreibt, sie traut sich nur nicht, dem gegenüberzutreten, was natürlich Unfug ist. Und mit diesen salomonischen Worten verabschieden wir uns bis in 14 Tagen. Tschüss.
Tschüss.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.